Mein heutiger Gast sieht täglich, was passiert, wenn digitale Freiheit in digitalen Betrug kippt. Albert Quenberger ist Blockchain-Forensiker, Ermittler und CEO von AQ Forensics. Er arbeitet an Fällen, in denen es nicht nur um ein paar verlorene Coins geht, sondern um große Vermögen, manchmal hunderten Millionen von US-Dollar. Wir sprechen heute über echte Kriminalfälle auf der Blockchain, über Täter, Ohnmacht und darüber, was dieser Job einen über die Abgründe des Menschen lehrt.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Experts, deinem Interview-Podcast aus der Kryptoszene. Wir sprechen mit führenden Branchenexpertinnen und Experten, stellen Fragen zu ihren Fachgebieten und liefern dir Antworten und Insights, die dich selbst zum Experten machen. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Gäste und unserer Redakteurinnen und Redakteure. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Interview. Los geht's.
Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Experts Podcast. Hallo Albert, schön, dich bei uns als Gast zu haben.
Hi Giacomo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Blockchain-Forensik ist ja doch eher ein ungewöhnlicher Job, würde ich jetzt mal behaupten. Wie landet man da oder wie bist du da gelandet?
Ich würde sagen, das ist eine Verkettung vieler Zufälle und Umstände, denen ich es zu verdanken habe, dass ich hier in diesem Berufsbild gelandet bin und es auch hoffentlich mitprägen darf. Gerade hier im deutschsprachigen bzw. im europäischen Raum. Mir wurden selbst 6 Bitcoin gestohlen und ich wollte diesen Diebstahl, nachdem ich ja einen militärischen oder behördlichen Hintergrund habe, bei meinen Kollegen im Blau bei der Polizei zur Anzeige bringen und gehe bei unserem Land auf die Polizeiwache und sage eben, ja, es wurden mir 6 Bitcoin gestohlen, ich brauche bitte Unterstützung bei der Rückführung dieser digitalen Vermögenswerte. Ich wurde dann von den Beamten mit Riesenaugen angesehen und mehr oder weniger mit dem Statement abgespeist, so quasi, ja, Kryptowährungen, das ist eher etwas für Kriminelle und wahrscheinlich warst du irgendwo im Darknet unterwegs oder wolltest selbst irgendwie so Hanky-Panky-Stuff mit Cryptocurrencies aufführen. Erfahrungsgemäß werden die aber in einen Mixer geschickt und sind dann weg, also wir können da nichts machen. Und mit dem Statement wollte ich mich aber nicht zufrieden geben und habe mich dann auf die Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten gemacht und bin bei McAfee in Amerika gelandet. Und dort konnte ich dann einige Zeit später die Prüfung zum zertifizierten Kryptoforensiker abschließen, positiv. Und laut Rückmeldungen von McAfee war ich zu der Zeit damals der erste zertifizierte Kryptoforensiker Österreichs.
Wow, das ist ja krass. Das ist eine krasse Geschichte. Wann war das? Wie lange ist das her?
Der Diebstahl passierte 2018 und die Prüfung habe ich dann 2021 abgeschlossen. Also da ist dann doch noch ordentlich Wasser die Donau hinabgeflossen, wie man in Österreich sagt, zwischen dem Inzident und der Ausbildung. Und das war auch der erste Fall, an dem ich dann ermittelt habe. Ich muss aber auch gestehen, also die Bitcoin habe ich nicht mehr zurückbekommen, aber ich konnte trotzdem so viele Informationen sammeln, die es dem dringend Tatverdächtigen oder damals dringend Tatverdächtigen sehr, sehr schwer gemacht haben und der dann daraufhin auch in Untersuchungshaft genommen wurde. Das war für mich so ein persönliches Erfolgserlebnis, dass ich mir dachte, naja, vermutlich bin ich dann nicht die einzige Person, der es so ging oder der es damals so gegangen ist. Und so kam es dann, dass ich mich mit 2 Kameraden vom Militär in diesem Umfeld selbstständig gemacht habe. Da haben wir das erste Startup gegründet, bin dann aber 6 Monate später wieder hinaus, weil wir dann unterschiedliche Richtungen einschlagen wollten, die einen eher mehr in die physische Sicherheit, in analoge Sicherheit, und mein Kernthema war aber immer Cryptocurrency und Blockchain. Und deswegen habe ich mich dann gemeinsam mit meiner Frau nochmal selbstständig gemacht und die AQ Forensics gegründet. Und seitdem an mehr als 2500 Fällen von Crypto-Fraud ermittelt, also nicht nur Crypto-Fraud, auch Mittelherkunftsnachweise für Kryptowährungen oder Scheidungsfälle, wenn Kryptowährungen in denen eine Rolle spielen, da sind wir auch mit von der Partie. Grundsätzlich kann man sagen, immer dann, wenn irgendwo On-Chain-Daten eine Rolle spielen.
Denkst du manchmal noch an die Person, die dir deine Bitcoin gestohlen hat? Versuchst rauszufinden, wer das ist?
Ja, also vor allem dann, wenn Bitcoin wieder ein neues All-Time-High erreicht, denke ich mir,
Scheiße,
es wäre sehr, sehr viel Geld gewesen. das ich jetzt nicht mehr habe, aber gut, ich glaube, es ist auch immer ein Teil und das kann ich auch nur den Zuhörern mitgeben, wenn die selbst einmal betroffen sind von Crypto Fraud. Man darf nicht daran denken, was wäre gewesen, wenn, sondern man muss sich damit abfinden, dass es möglicherweise weg ist oder man kann möglicherweise auch wieder was zurückholen. Da kommen wir dann sicher im weiteren Verlauf des Gesprächs noch dazu. Aber man darf nicht in dieser Blase irgendwie oder in diesem Gedanken verharren und ausharren und sich denken, ah, was wäre gewesen, 6 Bitcoin, das wären jetzt 700.000 Euro, 2 Lambos, ein Haus, ein tolles Leben. Ja, ja, natürlich denke ich da nach wie vor dran, aber ich habe mich damit abgefunden, dass die erstmals weg sind.
Sehr spannend. Du hast gerade gesagt, ich glaube 2.000 Fälle, an denen du gearbeitet hast. Komme ich mich richtig?
2.500.
Wow. Okay, gib mir mal eine Übersicht an so den typischen, die 5 oder die 3 typischen Fälle, die das sind, mit denen du zu tun hast.
Ja, die häufigsten Fälle, mit denen wir zu tun haben, sind Romance-Scams, also der Tinder-Swindler, kennt man vielleicht von Netflix und Co. Mhm. Also der sogenannte Liebesbetrug. Es sind aber auch diese Broker-Betrügereien oder Fake-Trading-Plattformen. Phishing-Angriffe, Ransomware-Attacken, also querbeet überall dort, wo Geld gestohlen wird. Das wurde nicht weiterentwickelt, dieses Betrugsszenario, sondern es wurde einfach nur das Medium des Wertetransfers von Fiat-Geld durch digitale Werteinheiten ersetzt. Und das landet dann eigentlich alles bei uns auf dem Schreibtisch.
Wie funktioniert denn ein Roman-Scan mit Kryptowährungen? Also nicht, dass ich jetzt vorhatte, das nachzuahmen, aber ich bin einfach nur neugierig. Sagen die dann, ich liebe dich, schick mir alle deine Bitcoins oder wie funktioniert das?
Ja, es gibt hier unterschiedliche Ausbaustufen. Also diesen vorher genannten Tinder-Swindler, das war ja ein Einzeltäter, der okay. über eine Dating-Plattform mehrere Damen kontaktiert hatte und er hat die emotional von sich abhängig gemacht. Also er hat sichergestellt, dass sich diese Damen in ihn verlieben. Das heißt, dass tatsächlich echte Emotionen im Spiel sind. Und nachdem diese Damen dann eine rosarote Brille getragen haben und er ihnen vorgegaukelt hat, dass er super erfolgreicher Businessman ist, aber irgendwo im Ausland fest saß, weil eine Kreditkarte nicht funktioniert hatte, weil ihm die gestohlen wurden. Jetzt sollten ihm die doch kurzerhand einfach Krypto-Assets schicken, weil das schnell geht, einfach zu installieren ist, einfach zu handhaben ist. Und genau so hat er dann entsprechend Gelder eingesammelt. Und wenn man das Ganze dann jetzt auf das nächste Level hebt, auf die organisierte Kriminalität, dann gibt es hier groß angelegte Scam-Compounds, vor allem im asiatischen Raum in Kambodscha, wo Menschen verschleppt werden, die dann dazu genötigt werden, unter Ausübung von massiver Gewalt, Vergewaltigungen, Wegnahme der Kinder, Abnahme der Reisedokumente, in Europa und weltweit Menschen online abzuzocken durch Liebesbetrug, durch Investment-Scams, durch Task-Scams, wie auch immer. Da gibt es dann keine Grenzen.
Wow. Wenn man das so täglich verfolgt und du hast gesagt 2500 Fälle, verändert es eigentlich den Blick auf Menschen, wenn man täglich sieht, wie kalt, geduldig und systematisch Betrug teilweise funktioniert?
Das ist eine sehr gute Frage. Den Blick auf das Gute im Menschen verzehrt oder verändert es definitiv nicht. Es führt einem aber ganz klar vor Augen die harte Realität der Welt. Es gibt Gut und es gibt Böse und Böse versucht gut, einfach so viel Geld wie möglich abzunehmen, um für noch bösere Aktivitäten die monetären flüssigen, liquiden Mittel aufzustellen, um möglicherweise ein Atomwaffenprogramm in Nordkorea dadurch zu finanzieren.
Ja, genau, auf den einen Fall kommen wir auch gleich noch. Aber weißt du noch, bei welchem Fall du zum ersten Mal gemerkt hast, dass sie ist größer, dunkler oder professioneller, als ich mir das vorgestellt habe?
Es ist jeder einzelne Fall für sich sehr individuell und sehr speziell. Es geht immer um Emotionen, ob es jetzt Liebe ist, ob es Vertrauen ist. Es geht immer um Existenzen. Es geht um das Individuum Mensch, dem möglicherweise seine komplette finanzielle Existenz geraubt wurde und das komplett eiskalt. Aber wie diese Mechanismen im Detail funktionieren, denke ich, kommen wir dann auch noch dazu.
Ja. Gab es einen Fall unter diesen Fällen, wo du gemerkt hast, das geht mir jetzt näher, als mir lieb ist?
Ja, definitiv. Das war ganz zu Beginn der Gründungsphase von EQ Forensics, da hat sich eine ältere Dame bei uns gemeldet, 96 aus einem Altersheim, und sie hat in einem handschriftlichen Brief an uns geschrieben und hat uns eben mitgeteilt, sie ist über eine Anzeige von Die Höhle der Löwen mehr oder weniger auf ein lukratives Kryptowährungsprojekt aufmerksam geworden, war natürlich fake, ja. Und sie hat ihre gesamten Lebensersparnisse für ihre Enkel und Urenkel dort investieren wollen, um denen einen tollen Start ins Leben zu ermöglichen. Ja, und wir waren halt dann diejenigen, die eben dann mitteilen mussten, dass sie hier einem Investment-Scam zum Opfer gefallen ist. Und ja, das war natürlich extrem hart. Wenn man jetzt jemanden hat, der 18 Jahre ist und der 1.000 oder 5.000 Euro irgendwie verliert, dann hat er die Möglichkeit, dieses Geld wieder irgendwie zu erwirtschaften und anzusparen. Nur wenn du jemanden hast, der mit 96 seine ganzen Lebensersparnisse da investiert hat, und du weißt genau, der schafft das nie wieder, diese Fülle an Geld hier irgendwie zu erwirtschaften, dann ist das natürlich wahnsinnig hart und das geht uns dann schon immer sehr, sehr nahe.
Konntet ihr das Geld zurückholen?
Nein, in dem Fall war nichts mehr möglich.
Oh, wow. Hattest du jemals einen Betrüger verfolgt, bei dem du dachtest, der ist uns technisch einen Schritt voraus?
absolut. Und zwar immer dann, wenn Lazarus möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Das hat aber jetzt nichts mit diesem technischen Know-how oder dem technischen Verständnis zu tun, sondern einfach, die haben Zeit, diese Operationen zu planen von langer Hand her. Die haben eine Vielzahl an Unterstützern weltweit und die haben eine Vielzahl an Helfern, die auf unterschiedliche Aspekte dieses Betrugs spezialisiert sind. Die einen auf die Kommunikation, auf die Manipulation, die anderen auf das Waschen von Kryptoassets oder die Multiswaps, und die wissen ganz genau, welche Plattformen nutzen die, welche Blockchains, wo wird was geburnt, damit dann On-Chain die Ermittlungen sozusagen stoppen. Da muss man eine manuelle, humanoide Suche wieder machen. Das heißt, das muss wirklich ein physischer Ermittler dann da sitzen. Der muss die einzelnen Blöcke auf einer anderen Blockchain dann durchgehen, muss die Zeiten, die korrelieren, ähnliche Beträge dann abgleichen, abzüglich einer Transaktionsgebühr, die muss man auch kennen. Dann geht es auf dieser Blockchain weiter, dann passiert dasselbe vielleicht wieder. Das heißt, das ist hochkomplex und die haben das vermutlich zuvor schon dutzende, unzählige Male geübt. Und da sind wir dann immer besonders gefordert, einfach diese technischen Raffinessen sehr, sehr schnell zu durchschauen und rekonstruieren zu können.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Lazarus, die nordkoreanische Hackergruppe, die schon seit Jahren weltweit für Unsicherheit sorgt. Aber wir arbeiten ja gerade gemeinsam auch an einem neuen monatlichen BTC Echo Format, und zwar BTC Echo Crypto Crimes. In der ersten Folge konstruieren wir einen Fall, den du auch begleitet hast. Ein Mann, David, einer deiner Klienten, verliert nach einem einzigen Klick fast 2000 Bitcoin und 200 Millionen US-Dollar. Und die Spur führt euch über die Blockchain am Ende zu Lazarus. Kannst du kurz erzählen, worum es in diesem Fall ging und was ihn aus deiner Sicht so besonders gemacht hat?
Ja, der Fall, der war aus unterschiedlichen Aspekten sehr, sehr speziell, nicht nur wegen der Schadenssumme, sondern auch, weil David war eigentlich ein Bitcoiner der ersten Stunde, ein junger Softwareentwickler, der seit 2010 seine Dienstleistungen auch schon für Bezahlung in Form von Bitcoin angeboten hat. Ja, das heißt, er hat wirklich über Jahre hinweg Bitcoins akkumuliert, hat auch alles, was er verdient hat, dann irgendwie wieder versucht, in Bitcoins zu investieren, und hat auch ein sehr, sehr gutes Sicherheitsverständnis und Bewusstsein. Das heißt, er wusste, wenn er jetzt über einen gewissen Teilbetrag drüber geht, dann wird seine Wallet vielleicht auch für den Whale Watcher irgendwo interessant. Das heißt, er exposed sich öffentlich, macht sich dadurch angreifbar. Das hat er nicht gemacht. Er hat diese Assets entsprechend über mehrere Wallets verteilt und war auch meines Erachtens nach oder meiner Einschätzung nach sehr, sehr behutsam im Umgang oder in der Kommunikation auch, was ich so mitbekommen habe, in seinem sozialen Umfeld. Also er hat da nicht irgendwie gepostet, er ist ein ganz unscheinbarer Typ, keine Markenklamotten, keine Rolex oder so, wie man das erwarten würde, keine Gucci-Sonnenbrille, kein Lambo, wirklich bodenständig, solide, anständig, klar strukturiert. Und Er hat sich eigentlich bei uns gemeldet aus einem ganz einem anderen Grund. Also nicht, weil er seine verlorenen Bitcoins wiederfinden wollte, sondern weil er einen Mittelherkunftsnachweis für seine Kryptowährungen haben wollte. Er hat sich bei uns über unser Kontaktformular gemeldet und hat gesagt, du Albert, ich möchte gerne 20 Bitcoin auscashen. Bei mir ist das etwas komplizierter als in anderen Fällen. Kannst du mir da helfen? Und wir haben uns den Fall angeschaut und haben gesagt, ja, klar, wir unterstützen dich dabei. Wir müssen aber natürlich auch nachweisen, dass du tatsächlich über dieses Wallet, über die Bitcoins verfügst. Und entsprechend müssen wir uns dann einmal einen Termin vereinbaren, wo eine Wallet signiert, eine Nachricht in deiner Wallet signiert wird, damit wir den Proof of Ownership auch nachgewiesen haben. Wir haben uns dann auch online getroffen, wollten entsprechend diese Nachricht signieren. Und das hat aber immer wieder fehlgeschlagen. Und zuerst dachte ich mir, naja, er ist irgendwo im Ausland unterwegs, vielleicht liegt es irgendwo an der Internetverbindung und habe ihn gebeten, das nochmal und nochmal und nochmal zu versuchen. Und habe aber plötzlich in dem Call festgestellt, dass die Wallet schon längere Zeit nicht mehr synchronisiert war. Ich glaube, mehrere Monate. Jetzt habe ich ihn gebeten, entsprechend einmal die Wallet zu synchronisieren, damit wir einfach wieder auf Stand sind. Und in der Zwischenzeit habe ich dann auch gesehen, dass er doch mehrere Wallet-Adressen hatte, also nicht nur die eine, die er uns bekannt gab. Und habe ihm gesagt, naja, er kann mir die mal im Chat schicken und ich werte die schon mal vorab aus. Ja, und habe dann da reingeschaut und sehe aber bei jeder Wallet-Adresse Balance Zero. Denke mir, oh, das gibt's nicht, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt auch nicht damit zusammenhängen, dass die Wallet schon längere Zeit nicht mehr synchronisiert wurde. Jetzt habe ich ihn natürlich gefragt, naja, kann es sein, dass du die mal weggeschickt hast und dass du es vergessen hast auf eine andere Wallet-Adresse oder so? Sagt, nein, eigentlich überhaupt nicht. Die lagen alle da verteilt über mehrere Wallet-Adressen und die müssen da nach wie vor liegen. Jetzt dachte ich mir, okay, warten wir noch ab, bis das die Wallet vollständig synchronisiert ist. Vielleicht ändert sich ja noch etwas. Dem war aber dann leider nicht so. In der Zwischenzeit kam auch seine kleine Tochter ins Zimmer, die ist hinter ihm herumgelaufen, hat da fröhlich gespielt, hat das Licht abgedreht, so eine Disco-Kugel angeworfen. Also war wirklich super und ich dachte mir irgendwie, dieses Szenario oder diese Szene ist gerade so skurril, weil dieses fröhliche kleine Kind, lebensfroh, hat Spaß am Spielen und ich bin jetzt der, der ihrem Vater sagen muss, David, hör zu, die 2000 Bitcoin oder annähernd 2000 Bitcoin, die liegen nicht dort, wo du sie vermutest. Ja, und das hat sich bei mir schon auch eingebrannt. Da haben sich dann plötzlich 1000 Szenarien in meinem Kopf irgendwie abgespielt und ich dachte mir, oh mein Gott, das wäre eigentlich das Geld gewesen, genau für seine Tochter, das ihr Leben wahnsinnig auf den Kopf gestellt und verändert hätte.
Ja, du hast mir den kompletten Fall ja schon geschildert und es ist einfach Wahnsinn, einfach wie das Geld verschwindet, was dann mit David passiert und natürlich dann auch Lazarus, wie sie vorgegangen sind. Ja, wir werden den ganzen Fall Schritt für Schritt in BTC Echo Crypto Crimes rekonstruieren mit allen Details, die wir hier im Interview nur angerissen haben. Also wenn ihr mehr über diesen Fall und andere Fälle wissen wollt, schaltet doch ein. BTC Echo Crypto Crimes gibt es auf YouTube, Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Genau, und an dieser Stelle würde ich dir noch eine letzte Frage stellen. Wenn du nur eine Geschichte erzählen dürftest, um Menschen vor Krypto-Betrug zu schützen, welche wäre das?
Ich denke, es wäre wirklich genau die von David, weil sie einfach alle Facetten widerspiegelt, die möglicherweise ein Bitcoiner der ersten Stunde so durcherleben oder durchexerzieren muss. Und wir haben ja auch Fälle, wo alles glücklich und glimpflich ausgeht, wo Bitcoiner der ersten Stunde Millionenbeträge auscashen können, wo wir dann Teil davon sind, dass sich deren ganzes Leben irgendwo verändert, grundlegend verändert, zum Positiven. Ja. Und in dem Fall, ich meine, wir sprechen von 200 Millionen Euro oder US-Dollar, das wäre generationenübergreifend einfach für die gesamte Familie und das gesamte Umfeld von David maßgeblich einschneidend gewesen und verändernd gewesen. Und genau das wusste er ja auch. Ja. Und in dem Moment ist aber alles, was er sich da schon ausgemalt oder zurechtgelegt hatte, verschwunden, zerstört. Ein Klick, eine Unachtsamkeit. 200 Millionen weg.
Ja, Albert, Danke dir für die Offenheit und die Einblicke in eine Welt, die man sonst nur aus Schlagzeilen kennt. Danke dir für diese Schlussworte. Wenn euch, Zuschauer und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch den BTC Echo Experts Podcast. Lasst uns gerne ein Like da und teilt die Folge mit Menschen, für die das relevant sein könnte. Und wenn ihr tiefer mit mir und Albert in echte Kryptokriminalfälle eintauchen wollt, checkt unbedingt unser neues Format BTC Echo Crypto Crimes aus. Wir fangen dort an mit dem Fall von David, der wirklich, ja, mich auch immer noch beschäftigt. Das lässt einen so schnell nicht los. Albert, danke dir nochmal.
Vielen herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.